Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Es könnten ruhig doppelt so viele Türme sein, das sagt der Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt über die Frankfurter Skyline. Und ich sage herzlich willkommen, Peter Kaczola-Schmal.
Ja, herzlich willkommen.
Wie wohnt der Chef des Deutschen Architekturmuseums privat? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich wohne in einem 10 Jahre alten Haus gegenüber dem jüdischen Friedhof in der Batonstraße in einem Loft, das eine Terrasse über einem Supermarkt hat.
Okay, wie viele Stockwerke?
Erster Stockwerk wohne ich. Das Haus hat 6.
Was halten Sie eigentlich von Wohnhochhäusern?
Ich halte sehr viel davon, weil ich glaube, das wird die Wohnform der Zukunft sein. Besonders in den Gegenden, in denen wir einen extremen Bevölkerungsdruck haben. Ansonsten weiß ich, dass hier in Deutschland der Ruf nicht so gut ist. Das liegt natürlich an den 70er Jahren, an den Sozialsiedlungen.
Betonklötze.
Bonhomies und so weiter.
Ja.
Aber inzwischen wissen sehr viele, die Erfahrung haben im Ausland, zum Beispiel in Hotels, die in Hochhäusern sind, dass es auch ganz anders geht und schätzen dieses abgehobene Leben durchaus.
Und die Herausforderungen an das Wohnen in der Stadt wie auch das Wohnen auf dem Land, darüber sprechen wir gleich mit Peter Kaczola-Schmal heute hier im hr1-Talk. Ich freue mich drauf.
hr1, genau meins.
Wohnen in der Stadt und Wohnen auf dem Land, beides hat seine ganz besonderen Qualitäten, beides hat aber auch seine ganz besonderen Härten. Peter Kaczola-Schmal, Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, heute unser Gast hier im hr1-Talk. Die Stadt Frankfurt ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Beispiel im Hinblick auf viele Härten. Die Mietpreise hier, die schrauben sich immer weiter nach oben. Es gibt insgesamt einfach zu wenig Wohnungen. Was ist der Weg aus dieser Misere?
Bauen, bauen, bauen wäre der eine Weg, um in der Stadt mehr Wohnungen hinzubekommen. Was nicht einfach ist, weil es nicht so viele Grundstücke gibt, weil wir gewisse Grundstücke haben, die begrünt sein müssen. Und weil wir im Süden auch noch die Lärmschutzgebiete haben um den Frankfurter Flughafen. Also es ist nicht einfach.
Sie sind so ein großer Vertreter der Verdichtung. Erklären Sie mal, was Sie damit meinen im städtischen Raum.
Verdichtung ist inzwischen in Frankfurt auch schon ziemlich ein Begriff, besonders in den Vierteln, in denen im Hinterhof inzwischen Häuser eingebaut werden oder neue Geschosse aufgesattelt werden auf die Bebauung, wie zum Beispiel Platensiedlung. Sie sind bei den Anwohnern meist nicht sehr beliebt, weswegen diese Verdichtungen gerne in Vierteln stattfinden, in denen der Widerstand nicht ganz so groß ist. Aber notwendig ist es schon. Die Baulücken des Krieges sind inzwischen alle gefüllt aufgrund des hohen Immobiliendrucks. Aber es wird nicht reichen, diese Verdichtung. Also muss tatsächlich noch etwas mehr gemacht werden, nämlich neue Stadtviertel gebaut werden.
Aber ist das gut, wenn die Menschen so eng aufeinander wohnen und immer enger aufeinander wohnen?
Im Prinzip ist es gut. Wir wohnen heute viel weniger eng als früher. Das Nordend zum Beispiel dürfte vor 100 Jahren mindestens 3 bis 4 Mal so viele Personen pro Block haben als heute, weil in den großen Wohnungen nicht allzu viele Menschen mehr wohnen. Da wohnen 1 oder 2 und in wenigen Fällen noch Kinder in der Wohnung. Also die Dichte ist nicht sehr hoch bei uns und sie war früher natürlich viel höher, als wir nicht so viel Geld hatten und die Familien enger zusammenwohnten. Das geschieht heute nur bei Einwanderern, aber sonst nicht.
Wir brauchen vielleicht mehr Abstand heute als früher.
In den letzten Jahrzehnten konnten wir uns mehr Abstand leisten. Das wird weniger werden.
Was ist denn mit dem Wohnungsleerstand? Kann man da mehr Druck erzeugen, dass man sagt, das darf so nicht bleiben?
Wir haben nicht sehr viel Wohnungsleerstand in Frankfurt. Es gibt einige spektakuläre Fälle, aber da gibt es hartnäckige Besitzer oder schwierige Besitzverhältnisse, vielleicht Erbengemeinschaften im Ausland. Also man kommt da nicht wirklich dran und das Eigentum ist ja geschützt. Der Staat und die Stadt kann nicht einfach eingreifen und jemand von seinem Eigentum trennen.
Wohnen auf dem Land, bleibt das eine Option für alle, die doch das Einfamilienhaus vorziehen?
Das geschieht bereits und weswegen bestimmte Gebiete, die vor 5 Jahren noch als wenig zukunftsträchtig aussahen, inzwischen tatsächlich einen Zuwachs haben. Das geht etwa 1 bis 1,5 Stunden zu den Arbeitsplätzen und das können Sie sich ausdenken, zum Beispiel Arbeitsplatz Frankfurt. Wie weit kommt man in 1,5 Stunden mit dem Auto? Das ist schon weit genug und in diesen Gebieten gibt es tatsächlich Zuwachs.
Das heißt, wir müssen aber auch für bessere Möglichkeiten sorgen, dass Menschen, die so weit draußen leben, eben die Anbindung an ihren Arbeitsplatz in der Stadt haben.
Genau, deswegen ist diese Dieseldiskussion jetzt auch sehr toxisch, besonders für die Regierungen, für die Regierungsparteien, weil die Menschen tatsächlich sich die Wohnung zum Beispiel in den Großstädten nicht leisten können und dann woanders hingezogen sind, aber auf ihr Auto angewiesen sind. Der Protest in Frankreich speist sich genau daraus, dass die Menschen nicht mehr in den Ballungsräumen wohnen und auf ihr Auto angewiesen sind und jetzt mit den Benzinpreiserhöhungen Revolution machen. Und wir werden das im Jahr 19 natürlich erleben, dass diese Autoverbote für Dieselfahrer, ältere Benziner, die werden wahnsinnige Auswirkungen haben, wenn sie denn so hart kommen, wie vielleicht angedroht.
Was brauchen ländliche Regionen, damit dort auch in Zukunft jüngere Menschen leben und arbeiten wollen?
Ja, im Prinzip haben sie die günstigen Grundstücke schon. In den Innenstädten von den Gemeinden fehlen die Zentren des sozialen Zusammenseins. Oft sind die Innenstädte sogar leer und die Neubaugebiete sind voll. Das ist bedenklich. Aber es muss also wieder in der Dorfmitte zum Beispiel ein Laden sein. Es müsste auch schon wieder die Möglichkeit geben, nicht nur eine Gaststätte, sondern auch ein Einkaufsladen. Also es muss etwas da sein, weswegen man in die Ortsmitte geht. Das ist oft nicht mehr der Fall und da kann man gegensteuern. Es gibt Gemeinden, die aktiv dagegen gesteuert sind.
Peter Katschuller-Schmal, Leiter des Deutschen Architekturmuseums, heute hier im hr1 Talk. Geboren im bayerischen Altötting, die ersten 3 Lebensjahre im Pakistan verbracht, 3 Jahre im indonesischen Jakarta gelebt, Abitur gemacht im niedersächsischen Holzminden, studiert in Darmstadt und heute lebt und arbeitet er in Frankfurt. Peter Katschuller-Schmal, der Leiter des Deutschen Architekturmuseums. Sie sind schon von klein auf ganz schön viel rumgekommen in der Welt. Wo war es denn bislang am schönsten?
Am eindrucksvollsten war für mich wahrscheinlich die Jugend in Indonesien. Denn es war mir vorher nicht klar gewesen, dass ich eben nicht so aussehe wie alle anderen. Im Mülheim an der Ruhr gab es noch nicht so viele Ausländer. Hm. Und ich fiel natürlich auf und ich erinnere mich daran sehr. Und in Jakarta war es zum ersten Mal so in meinem Leben, dass ich unerkannt über einen Marktplatz gehen kann, ohne das Gefühl zu haben, alle haben mich angeschaut und haben mich bemerkt. Dort war ich zum ersten Mal der Fisch im Wasser und das war ein erstaunliches Gefühl.
War das erstaunlich schön oder war das erstaunlich fremd auch?
Das war erstaunlich gut, weil ich glaube, das ist das, was jeder Mensch möchte. Er möchte einfach eintauchen, einer von den anderen sein und dann nicht immer in der herausgehobenen Position zu sein.
Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter ist Philippiner. Wie war das für Sie als Kind zwischen diesen beiden Welten?
Wir waren ja hauptsächlich in Deutschland. Da war das, wie gesagt, seltsam, einer derjenigen zu sein, der anders aussieht. In Asien war es anders, da waren wir dann bei der Oberschicht und gehörten zur Oberschicht an mit Haushaltspersonal und so weiter und Fahrer und all das, wie es die einheimische Oberschicht dann auch hat. Also das ist natürlich ein privilegiertes Gefühl, aber in Deutschland erinnere ich mich stark, dass meine Mutter die einzige Schwarzhaarige im gesamten Viertel war und das war nicht so ganz einfach.
Wie war das für Sie in der Schule hier in Deutschland?
In der Schule war das eigentlich in Ordnung, aber es gab noch einen anderen italienischen Jungen, das war's. Ich konnte mich trotzdem recht gut durchsetzen und das hat mir dann nicht geschadet. Aber das Fremdsein ist kein gutes Gefühl.
Wo sind Sie zu Hause?
Hier in Frankfurt.
Was braucht eine Stadt, was braucht ein Ort, damit er nicht nur ein Wohnort ist, sondern auch eine Heimat?
Tja, das Thema Heimat ist ein schwieriges Thema. Wir haben es angefasst im Jahre 15, passenderweise, als wir die Biennale für 2016 vorbereitet haben, Making Heimat. Und natürlich haben wir genau diesen Begriff gewählt, damit wir ihn aus der rechten Ecke herausnehmen konnten und ihn quasi für die Allgemeinheit wieder akzeptabel machen zu können. Das haben wir, glaube ich, in der Kultur im Jahre 16, 17 geschafft. Heute gibt es wieder einen Backlash. Heimat klingt wieder rechts. National wird wieder von den falschen Parteien auf Plakaten proklamiert und bekommt wieder den falschen Zungenschlag. Dabei ist es ein sehr schöner Begriff. Und mit Making Heimat wollten wir damals ausdrücken, dass man eine Heimat schaffen kann, wenn beide Seiten aktiv beitragen. Also der Neue, der hinzukommt, wie auch die, die schon da sind, dem Neuen oder der Neuen dabei helfen, diese Heimat anzueignen.
Peter Katschuller-Schmal, der Leiter des Deutschen Architekturmuseums, heute im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Peter Katschuller-Schmal, dem Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Was bedeutet Katschuller? Wo kommt der Name her?
Das ist der Familienname meiner Mutter. Der steht nicht in meinem Pass. Den habe ich mir quasi als Künstlernamen angeeignet um von vornherein in Gesprächen klarzumachen, dass die Leute erstens nicht überrascht sind, wenn sie mich sehen. Früher hieß es dann, wir haben Peter Schmal eingeladen.
Der bin
wir
ich.
Wir haben uns das etwas anders vorgestellt. Heute sagen sie, wie spricht man ihren zweiten Namen aus? Und dann sage ich, der ist philippinisch, der gehört zu meiner Mutter, ist der Clan meiner Mutter. Und damit ist alles geklärt.
Hat der Name auch eine Bedeutung oder ist das nur das Wort Cachola?
Der hat eine Bedeutung. Auf Portugiesisch heißt er wohl großer Kopf, wie man mir in Brasilien mal erklärte. Denn in Spanien kann keiner damit etwas anfangen.
Sie haben, wenn ich das mal so sagen darf, die ungewöhnlichsten Musikwünsche eingereicht, die wir je hatten hier im HR1-Talk. Wie würden Sie Ihren Musikgeschmack beschreiben?
Sehr gemischt. Mm. Und das hat meistens mit irgendwelchen Momenten zu tun.
Ariel Pink haben Sie sich gewünscht, eigentlich Ariel Marcus Rosenberg. Das ist ein Musiker aus Los Angeles, 40 Jahre alt, Vertreter des New Weird America. Was ist das für eine Richtung?
Das ist eine sehr interessante Richtung. Ich würde glauben, das sind Kinder von eher Hippie-Eltern, die heute zwischen diesen Musik ihrer Eltern und anderen Musiken hin und her schwanken. Und Herr Ariel Pink ist ein ganz besonderer.
Das ist so toll an dem Stück, das wir jetzt gleich hören, Baby.
Oh, das ist meiner Frau gewidmet.
Dann jetzt Ariel Pink und Baby für die Frau von Peter Cachola Schmal heute hier im HR1 Talk. Vom Architekten zum Museumsdirektor, wobei die Arbeit im Museum natürlich auch was mit dem erlernten Beruf von Peter Cachola Schmal zu tun hat, der heute unser Gast ist hier im HR1 Talk. Sie haben studiert an der TU Darmstadt. Sie waren dort 5 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Hätten Sie je gedacht, dass Sie mal Museumsdirektor werden?
Nein, ich hatte die Museumslaufbahn nicht vor Augen. Aber während der Zeit der Assistenz soll man normalerweise ein Architekturbüro gründen. Das habe ich nicht getan. Ich habe stattdessen Architekturkritik geschrieben und bin dann nach den 5 Jahren Assistent hier an der FH Frankfurt geworden für Entwerfen und habe weiter geschrieben, bis mich eines Tages der Anruf ereilte, dass das Architekturmuseum unter der neuen Leitung von Ingeborg Flagge einen neuen Kurator sucht, der vielleicht aus der Architektur käme. Und da habe ich gedacht, warum nicht? Und habe mich beworben.
Und irgendwann wurde dann aus dem Kurator auch der Leiter des Museums.
Ja, nach 5 Jahren ging Frau Flagge. Die Stelle wurde ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und konnte den damaligen Kulturdezernenten wohl überzeugen.
Haben Sie auch mal echte Häuser entworfen? Also stehen irgendwo Bauten, die von Ihnen sind?
In der Holzhausenstraße stand der Eingang eines Krankenhauses dort, der entfernt wurde, weil dieses Krankenhaus kürzlich in eine Luxuswohnung umgewandelt wurde.
Jetzt ist so ein Architekturmuseum natürlich nicht unbedingt der Louvre, wo alle Menschen hinströmen, weil sie mindestens mal Mona Lisa gucken wollen. Was sollte mich als Besucher unbedingt in Ihr Museum bringen?
Tja, waren Sie denn schon da?
Ja.
Glück gehabt. Ja, also wir versuchen Ausstellungen zu machen, die normale Menschen ansprechen, nicht nur Architekten. Und ich glaube zum Beispiel mit der Ausstellung Fahrrad dieses Jahr, Hinweise auf eine fahrradfreundliche Stadt, haben wir schon ins Richtige getroffen. Aber auch die derzeit laufende Ausstellung, die immer neue Altstadt, trifft natürlich den Punkt, weil wir uns damit mit dem Thema neue Altstadt beschäftigen, aber nicht so, dass wir sie einfach nur hinstellen und loben, sondern dass wir sagen, was ist eigentlich an diesem Grundstück die letzten 100 Jahre passiert? Ist das nicht vielleicht von Interesse zu wissen, dass dort schon immer Umwälzungen stattfanden? Und das kann man dort sehen.
Was ist das Schönste an Ihrer Arbeit als Museumschef?
Es ist sehr divers, das heißt, es ist nie langweilig. Wir haben ständig neue Ausstellungsprojekte mit immer neuen Partnern, die mal so oder so ausfallen. Und eins der spannendsten Projekte ist jedes Jahr die Ausstellung zum Gastjahr der Frankfurter Buchmesse, also dieses Jahr zum Beispiel Georgien.
Und im nächsten Jahr, welches große Projekt haben Sie, auf das Sie sich besonders freuen?
Im nächsten Jahr haben wir zum Beispiel den Gast Norwegen. Da sind wir auch dran. Das ist hochspannend. Und gleichzeitig arbeiten wir jetzt aktuell an der Ausstellung zur Paulskirche, um das Phänomen Paulskirche zu beleuchten. Was steht dahinter? Warum sollte man sie vielleicht doch erhalten? Was ist der Sinn dieser ganzen Sache? Und warum hat sich das so geändert? Und wie waren die 50er Jahre eigentlich?
Der Leiter des Deutschen Architekturmuseums, Peter Cachola Schmal, heute hier im HR1 Talk. Und wie jeden Sonntag haben wir auch heute einen Überraschungsgast, der bitte jetzt nicht sagt, wer er ist, sondern einfach nur guten Tag. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Hallo, guten Tag.
Haben Sie schon eine Ahnung, wer es sein könnte?
Nein.
Lieber Überraschungsgast, bitte noch zwei Sätze für Herrn Schmal.
Hallo Peter. Ich finde, das Deutsche Architekturmuseum leistet in den letzten Monaten ja eine großartige Arbeit. Das zeigt sich ja an den Besucherzahlen. Aber du bist auch für mich ein ganz wichtiger Bündnispartner in der Weiterentwicklung unserer Stadt und schaust oftmals auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Dafür bin ich dir immer sehr dankbar. Und es macht auch richtig Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und deine tollen Hemden tragen auch immer zur Vielfalt.
Heute ist es geblümt, ja. So, wer ist es?
Hallo Mike, freut mich, dich zu hören.
Mike Josef, Stadtrat in Frankfurt und der Dezernent für den Bereich Planen und Wohnen. Herr Josef, erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung mit Herrn Schmal?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern an die erste Begegnung. Da war ich auch noch nicht Planungsdezernent. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Da habe ich einen Rundgang gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Ausstellung, und habe dann in diesem Rahmen den Peter kennengelernt. Also es müsste jetzt bestimmt 4 Jahre her sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Ausstellung es war, aber Planungsdezernent war ich damals noch nicht.
Hochhausstadt.
Hochhausstadt, ja.
Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Sind Sie beide sich einig, wie das funktionieren soll in Frankfurt, oder gibt es da unterschiedliche Ansichten?
Nein, ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir uns einig, dass wir bezahlbaren Wohnraum in erster Linie dadurch schaffen, dass wir Wohnraum schaffen und Wohnungen bauen. Weil mir nutzt das viele Geld nicht, wenn ich keinen Wohnraum habe, den ich beispielsweise fördern kann, beziehungsweise wenn ich die Nachfrage nicht abdecken kann durch ein bestimmtes Angebot, und dadurch die Mieten explodieren und auch die Eigentumspreise. Von daher bin ich dem Peter Schmal sehr dankbar, dass er, muss ich sagen, schon sehr mutig. Da tritt er, glaube ich, den einen oder anderen manchmal auch auf den Schlips, aber das gehört in der Stadtentwicklung auch dazu, dass er da immer mutig vorangeht und deutlich macht, was diese Stadt braucht. Und von daher, glaube ich, kann ich mich nur wiederholen, ist er für mich ein wichtiger Bündnispartner, setzt auch mit den Ausstellungen im Deutschen Architekturmuseum gesellschaftspolitische Akzente über die Stadtentwicklung hinaus und arbeitet ja beispielsweise beim Wohnen für alle, beim Preis Wohnen für alle, sehr, sehr gut mit uns als Planungsdezernat zusammen, beziehungsweise wir mit dem Damm. Und da hilft er uns ganz konkret, am Hilgenfeld bezahlbare Wohnungen zu schaffen, aber auch qualitativ ansprechende Wohnungen. Das heißt, auch ein guter Städtebau, gute Architektur gehört dazu, eine gute Freiraumplanung. All das macht der Peter Schmal mit seinem Deutschen Architekturmuseum zusammen mit uns als Stadt. Und dafür sind wir sehr dankbar.
Vielen Dank, Mike.
Was sind das denn für Wohnungen im Hilgenfeld? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Na, das sind erstmal 850 Wohnungen, die dort entstehen sollen, über unsere Wohnungsbaugesellschaft, die ABG. Und der Peter Schmal und wir sind auf die Idee gekommen, zu sagen, lasst uns doch mal europaweit schauen, was wird momentan entwickelt und gebaut europaweit, nicht nur bei uns in der Republik. Und vor allem, wie können wir bezahlbaren Wohnraum mit einer guten Qualität verbinden? Weil der Wohnraum soll bezahlbar sein, aber er soll nicht billig sein in der Qualität, in der Architektur und im Städtebau. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht und haben wirklich europaweit Architekten, Architekturbüros gebeten, ihre Ideen und Pläne einzureichen für bestimmte Baufelder in einem neuen Baugebiet. Das ist eben das Hilgenfeld, wo man ein Stück weit auch neue Wege gehen will, gehen kann, und wie man Bezahlbarkeit im Bauen mit Bezahlbarkeit im Wohnen verbinden kann, und das Ganze städtebaulich anspruchsvoll. Und dieser Preis ist momentan am Laufen, und wir erhoffen uns dadurch gute Akzente, eventuell auch gewisse Projekte, die gewisse Vorbildfunktionen haben für zukünftige Aufgaben. Wir haben jetzt schon Anfragen aus anderen Städten wie Düsseldorf und Nürnberg, die Interesse bekundet haben, auch von den Ergebnissen zu erfahren, um eventuell auch für ihre Städte dann das ein oder andere Projekt realisieren und umsetzen zu können. Und das gehen wir jetzt konkret an mit dem Deutschen Architekturmuseum und mit dem Peter Schmal.
Herr Schmal, jetzt hat Herr Josef schon gesagt, was er alles toll an Ihnen findet. Was schätzen Sie denn an der Zusammenarbeit mit ihm?
Ja, ich schätze die Zusammenarbeit mit Mike Josef sehr, denn er ist ein sehr mutiger Politiker, der rausgeht und unbequeme Dinge von seinen Wählern fordert. Mal sehen, wie die Wähler das nachher bewerten werden. Aber ich kann als parteiloser Mensch in einem Museum erzählen, bauen, bauen, bauen. Wir sollten mehr bauen. Er als Politiker muss rausgehen und das an den Stellen verkünden, wo die Leute das nicht hören wollen. Und da sehe ich ihn dann, wie er dann neben den großen Traktoren auf dem Feld steht und die Bewohner und die Bauern versucht zu überzeugen, dass ihr Ackerland demnächst Wohnbauland werden könnte. Also das finde ich sehr mutig. Das macht er. Und er kämpft da an vorderster Front. Ich finde, da bräuchte er noch mehr politischen Support. und er geht ein Zukunftsthema an, das sehr wichtig ist und er ist dabei sehr verbindlich.
Sie sind beide auf einem guten Weg, gell, Herr Josef?
Ja. Definitiv. Das nächste Mal nehme ich einen Herrn Schmal mit auf Anker.
Der SPD Frankfurter Stadtrat und Planungs- und Wohnungsdezernent Mike Josef, Überraschungsgast für den Leiter des Deutschen Architekturmuseums, Peter Kaczula Schmal, heute hier im HR1 Talk. Dankeschön.
Danke auch.
Tschüss.
Dankeschön. Super. Sehr schön.
So eine große Überraschung.
Ah, das ist schön. Das freut mich.
HR1 Talk.
Mit dem Leiter des Frankfurter Architekturmuseums, Peter Kaczula Schmal, der auch von Hause aus gelernter Architekt ist. Wie steht es eigentlich um Ihre handwerklichen Fähigkeiten? Können Sie eine Wand mauern?
Lieber nicht. Meine Frau ist nicht so begeistert von meinen handwerklichen Fähigkeiten. Sie schätzt mein organisatorisches Geschick mehr ein als das handwerkliche.
Gut, aber im
ich kann jemand holen, das war.
Okay, aber im architektonisch-planerischen sind Sie ganz doll dabei. Da wissen Sie, was die Handwerker zu tun haben, ja?
Da wüsste ich, was sie tun müssten, aber das ist lange, lange Vergangenheit.
Bei manchen Architektenhäusern möchte ich sagen, da denkt man gelegentlich, das hat er nur so gebaut, weil er nicht selbst drin wohnen muss. Was sollte einem Architekten wichtiger sein, die Optik oder die Funktionalität?
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also manche Architekten, wie man im Theater sagt, spielen für die Galerie. In dem Fall spielen sie für ihre Szene. Also sie machen etwas, um in ihrer Szene einen bestimmten Impuls zu setzen und einen bestimmten Wert nachher zu erringen und eine Anerkennung zu genießen. Und diese Szene könnte dann dem Architekten wichtiger sein als meinetwegen gewisse andere Merkmale, wie zum Beispiel die künftigen Benutzer, ob sie damit zurechtkommen. Hm. Das gibt es durchaus. Und ich habe schon sehr oft aus Spaß Architekten gefragt, wie sie denn privat wohnen, weil das Private doch manchmal sich unterscheidet vom Professionellen. Hm. Und das ist, sie können, das Buch gibt es nicht, aber das Buch über welche Architekten was als ihre Wohnungsbauideen in die Welt setzen und wie sie privat wohnen und vielleicht in ihrem Ferienhaus wohnen, das dürften erstaunliche Unterschiede sein.
Müssen wir uns auf den Zettel schreiben. So unbedingt ein Projekt, das anzugehen ist. Peter Kaczula Schmal, heute hier im HR1 Talk und wir füllen gleich gemeinsam den HR1 Fragebogen aus. Der HR1 Talk mit dem Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, Peter Kaczula Schmal. Wir beide füllen jetzt den HR1 Fragebogen aus. Also ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte, ja? Mein schönstes Privileg als Museumsdirektor ist?
Habe ich Privileg?
Okay. Als Erster eine Ausstellung sehen zu dürfen.
Nein, mein Privileg ist es natürlich, dass ich tatsächlich bestimmte Dinge wahrnehmen darf als Direktor auf Kosten der öffentlichen Hand. Zum Beispiel bestimmte Konferenzen unserer Partner im Ausland, was sehr schön ist. Oder dass ich tatsächlich die Ausstellungsthemen mir selber setzen darf und mit meinem Team entscheiden kann, wohin es geht, ohne dass das inhaltlich von irgendjemand gesteuert wird, was ich sehr schätze.
Ich hasse es, wenn.
Ja, ich hasse es, wenn einem nicht klar wird, wohin Projekte laufen, weil die Finanzierung bis zum Ende nicht gesichert ist und wir vielleicht sogar nach einem Jahr Arbeit alles fallen lassen müssen.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ein halbes Pfund Butter kostet zurzeit etwa 1,80.
Mein idealer Platz zum Wohnen ist?
In der Stadt, ganz in der Mitte, etwa so wie heute.
Peinlich war mir zuletzt?
Peinlich ist mir manchmal mein eigener Anblick auf Filmen, weil ich das nicht gewohnt bin, mich selber zu sehen oder gar zu hören. Ich höre mich selber von innen anders als von außen und das Fremdbild wundert mich sehr.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass?
Von meinen Kindern, wir haben 3, habe ich gelernt, dass manche Dinge Priorität haben können, obwohl sie beruflich nicht vorgesehen sind.
Bereut habe ich?
Ja, bereut habe ich manchmal, dass ich einen Doktor angefangen habe, aber nie beendet habe, aber nur selten.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass Planung so lange dauert und man manchmal den Verdacht haben könnte, dass es in anderen Gesellschaftssystemen viel besser und schneller und zügiger vorangeht, was aber nur eine merkwürdige Verdrehung der Welttatsachen ist.
Ein guter Architekt muss?
An die Benutzer denken, was vielen sehr schwer fällt.
Europa oder Asien?
Beides, so wie bei mir.
Wenn ich nochmal ganz von vorn anfangen könnte, würde ich
sicherlich darauf achten, ein Jahr oder zwei in der Heimat meiner Mutter zu verbringen, in den Philippinen, was ich leider nie gemacht habe.
Niemals wohnen möchte ich in?
In einem kleinen Dorf.
Kann aber auch sehr schön sein. Ich habe Angst vor.
Ich habe nicht sehr viel Angst. Ich habe Angst vor dem Tod.
Warum?
Weil darüber wird nicht geredet. Ich habe aber doch Ahnungen, dass es einerseits sehr schön sein kann, aber andererseits der Weg dahin sehr schmerzhaft.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
meiner Frau, die mir sehr, sehr viel im Leben geholfen hat.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Peter Katula Schmal. Es gibt keine Flüchtlingskrise, sondern eine Wohnungskrise. Das hat unser heutiger Talkgast Peter Katula Schmal in einem Interview gesagt. Und als Leiter des Deutschen Architekturmuseums hat er zu diesem Thema eine Ausstellung organisiert, Wohnen für Flüchtlinge. Wohnen für Flüchtlinge, Herr Schmal, da hat man sofort die großen Hallen, man hat die ganzen Notunterkünfte vor Augen, dieses Notdürftige auch. Was wäre Ihre Vorstellung von einer guten Unterbringung?
Eine gute Unterbringung wäre eine, die nicht so groß ist. Es wäre eine, die mitten im Geschehen ist, die verkehrlich gut erschlossen ist, wo die Kinder Zugang zu den Schulen haben, wo die Menschen Zugang zur Arbeit haben und wo sie nach einiger Zeit selbstverständlich sich integrieren können. Das Ganze war ein Teil von Making Heimat, Germany Arrival Country. Und da war ein Teil Flüchtlingswohnen dabei, weil das Ministerium sagte, es geht heute nicht anders in 15, dass man das Thema behandelt. Und das haben wir getan und stellten fest, dass zum Beispiel Frankfurt eine Stadt ist, die sich um dieses Thema drückt.
Müssten diese Unterkünfte erst gebaut werden? Weil man hat ja oft auf schon bestehende Gebäude zurückgegriffen in der Unterbringung.
Ja, wir haben hier zum Beispiel auf Hotels zurückgegriffen, was die einfachste und wahrscheinlich teuerste Art und Weise ist, das Thema zu erledigen. Aber es hat auch Vorteile, die Hotels sind ja nicht draußen irgendwo, die sind zum Beispiel im Bahnhofsviertel. Und da hat man die Flüchtlinge als solche nicht gesehen, weil sie waren in der Stadt. Man hat hier sehr wenig Erfahrung mit neuen Flüchtlingsbauten und die sind auch meistens nicht sehr gut. Wir haben München ausgewählt als Stadt, die damals über 70 neue Projekte angegangen ist. Und das Beste von allen war ein Projekt von Florian Nagler auf einem Parkplatz bei einem Freibad, wo die Bewohner erst dagegen waren, nicht wegen Flüchtlinge und Freibad, sondern weil der Parkplatz vielleicht nachher verschwunden wäre, als sie dann hörten, dass die Planung so ist, dass das Wohnen aufgestellt ist und nur 3 oder 4 Parkplätze wegfallen, die also nachher wieder da sind. Da war der Widerstand verschwunden und heute wohnen dort zur Hälfte Flüchtlinge und zur Hälfte Studenten und Sozialhilfeempfänger.
Wir brauchen Ankunftsorte, Port of Entries in unseren Städten. Beschreiben Sie mal bitte, was man sich so darunter vorstellen muss.
Wir haben damals in dieser Biennale-Ausstellung, die auch in Frankfurt zu sehen war, Offenbach als ganz besondere Ankunftsstadt, Arrival City, nach einem Buch des kanadischen Autors Doug Saunders beschrieben. Und er hatte verschiedene Thesen aufgestellt und sagte, weltweit sind es immer bestimmte Viertel, die nicht beliebt sind. Die Ankunftsstädte werden, weil sie so billig sind, weil sie die Nähe haben zu Arbeitsplätzen. Und wir haben gesagt, Offenbach ist sowas. Nicht sehr beliebt, günstig, Nähe zu Arbeitsplätzen, U-Bahn-Anschluss, alles da. Und dann gibt es offiziell Erkenntnisse, wie solche Ankunftsstadtviertel funktionieren und wann sie funktionieren und wann sie abgleiten in das Gegenteil. Und wir haben Offenbach bescheinigt, erfolgreich Integration zu betreiben, worauf die Stadt sehr stolz war. Und als dann auch noch der Bundespräsident zu Besuch kam, da war also die Freude grenzenlos.
Offenbach ist immer so die arme kleine Schwester. Sie haben da auch gelebt.
Ja, es ist ein spannender Ort. Die arme kleine Schwester wird inzwischen ansehnlich, zieht Leute an. Es ziehen viele Frankfurter hin. Inzwischen gibt es auch einige, die es sogar offensiv zugeben und sagen, ja, ich wohne sogar gerne hier und ich habe eine Wohnung gefunden, die bezahlbar ist. Je mehr es allerdings tun, desto mehr wird die Dynamik dazu führen, dass es dann nicht mehr so ganz bezahlbar wird. Also Offenbach wird teurer werden, aber so ist das eben bei dem Thema Stadtveränderung. Stadt bleibt nie auf dem gleichen Level. Es gibt nur einen Weg nach oben oder nach unten. Und deswegen sind diese Diskussionen über Gentrifizierung schwierig, weil man wünscht Städten wie Offenbach Gentrifizierung und nicht das Gegenteil.
Peter Katulla Schmal heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, Peter Katulla Schmal, dem Mann mit dem außergewöhnlichen Musikgeschmack, für den wir jetzt Estrelita spielen. Estrelita, das ist klassische Gitarrenmusik aus Mexiko, komponiert von Manuel Maria Ponce. Warum dieses Stück?
Ja, wir haben einen Partner, das Ensemble Modern, beim Internationalen Hochhauspreis. Das ist unser Musikpartner und wir setzen uns zusammen und dann sage ich zum Beispiel, diesmal habe ich gesagt, im November 18 war die Verleihung an ein mexikanisches Projekt und da habe ich mit den Herren gesprochen. Also, wir bräuchten etwas Mexikanisches. Und dann haben sie mir alles Mögliche präsentiert, wo ich dann fand, dass das Publikum eher davonläuft. Und habe gesagt, das ist mit der neuen Musik so eine Sache. Ich weiß, ihr heißt Ensemble Modern. Wie wäre es denn damit? Ich habe da was gefunden. Das ist doch wirklich ein herzenswarmes Stück. Da haben sie sehr gelacht und sagten, jetzt verstehen wir, was sie möchten. Aber das geht doch wirklich zu weit. Das können wir leider mit unserem Namen Ensemble Modern.
Warum? Weil es so schmal ist, oder
es
was?
Ist so schmalzig, aha. Es ist so gefühlig, es ist so emotional. Dann haben sie gesagt, wir haben da was anderes, aber ich weiß, wohin es geht. Und die Leute werden garantiert nicht weglaufen. Aber das Stück haben sie nicht gespielt.
Nee, aber sie sind nicht weggelaufen, die Leute.
Sie sind nicht weggelaufen.
Jetzt ganz bestimmt auch nicht, denn das ist sehr gefühlvolle Musik aus Mexiko von Manuel Maria Ponce, Estrelita. Er ist ein Vertreter der architektonischen Moderne und der Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, Peter Katulla Schmal, heute hier im hr1-Talk. Was ist so großartig an der Moderne?
Ja, die Moderne war ein großer Durchbruch und hat die Menschen beflügelt, positiv in die Zukunft zu schauen und Dinge zu schaffen, die vielleicht der Menschheit im Allgemeinen gut tun. Man war sogar überzeugt, dass der neue Mensch geschaffen werden könnte, was sich heute als Quatsch herausgestellt hat. Natürlich sind manche in dieser Richtung, besonders die kommunistisch Denkenden, sehr weit gegangen und haben die Tradition so weit über Bord geschmissen, dass bestimmte Länder kaum noch Tradition haben, was sehr traurig ist. Und in der Architektur ist die Moderne eben auch sehr weit gegangen. Heute wird sie wieder zurückgefahren und man besinnt sich darauf, dass es ja noch das gab, was schon immer aus einer Gegend kam. Und deswegen sind wir heute in der Transformation der Moderne und beides, die modernen Akzente und das, was man vorfindet am Ort, verbindet sich und das wird eben noch viel spannender.
Die Fachwerkfassaden in der Frankfurter Altstadt zum Beispiel und die Art, wie das alles saniert und aufgebaut worden ist, Sie sagen, das tümmelt Ihnen ein bisschen zu sehr. Was meinen Sie damit?
Es tümmelte sehr, es Deutsch tümmelte sehr, es Heimat tümmelte sehr für eine Zeit lang. Aber ich habe auch gesagt, ich bin eigentlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich bin besonders städtebaulich ganz zufrieden. Die Räume zwischen den Gebäuden sind sehr überzeugend. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der Arbeit der Generalarchitekten Schneider und Schumacher, die ein schwieriges Projekt machen durften. Man konnte es ja über den Bauzaun jahrelang beobachten. Man konnte die Arbeit beobachten an diesem merkwürdigen neuen Altstadtquartier. Und man muss sagen, die Handwerker, die Architekten, die Planer haben ihr Herzblut gegeben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Allerdings ist es natürlich etwas sehr Seltsames, zu versuchen, ein Stück Altstadt herzustellen. Und manche, die diese Versuchung wünschen, haben auch unlautere Gedanken dabei. Aber das Ergebnis ist trotzdem sehr sehenswert.
Wie erklären Sie sich, dass das so viele Menschen Altbauten und historische Gebäude schön finden und harmonisch finden und gemütlich finden und die modernen Bauten dagegen oft so als kalteckig und seelenlos?
Also in der Kunst gibt es so eine bösartige Behauptung, dass es vielleicht bis an die 100 Jahre braucht, bis eine Kunstrichtung allgemein anerkannt wird, als schön akzeptiert wird. Also beim Eiffelturm ging es, glaube ich, etwas schneller, aber tatsächlich war man damals zum Beispiel entsetzt und wollte ihn abreißen. Also neue Dinge rufen Widerstand hervor, Irritation. Nach einigen Jahren legt sich das und es kann vielleicht 2, 3 Generationen dauern, bis es als schön empfunden wird. Das ist zum Beispiel hochinteressant. Das ist in der Architektur wie in der Kunst ähnlich. Nur in der Kunst muss man sich damit nicht auseinandersetzen. In der Architektur hat man das Pech, dass man vielleicht drin wohnt oder drin arbeiten muss oder jeden Tag dran vorbeigeht. Deswegen sind seelenlose, hässliche Bauten, die Definition ist etwas, was auch von der Zeit abhängt, die das ausspricht. Also ich glaube, da gibt es andere Generationen, die das gleiche Wort benutzt haben für ganz andere Bauten. Und das ist natürlich hochinteressant. Ab wann ist etwas seelenlos, ab wann ist etwas hässlich und ab wann wird es wieder schön? Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung letztes Jahr gemacht über SOS-Brutalismus, über die brutalistischen Betongebäude, von denen die Stadt Frankfurt sich ja einiger erfolgreich entledigt hat. Also das Historische Museum, der Turm, AFN-Turm der Uni zum Beispiel, alles gesprengt, abgerissen, Technische Rathaus und so weiter. Man ist sehr stolz drauf, diese seelenlosen, bösen Kästen entfernt zu haben. Und ich habe der Kulturdezernentin gratuliert beim Eröffnen des Historischen Museums, dass sie damals nicht Kulturdezernentin war, die den Altbau abgerissen hat. Dann wäre es nämlich schwer gewesen, ein paar Wochen später bei uns die Brutalismus-Ausstellung zu eröffnen. Sie hat Glück gehabt, weil sie nicht beides war. Es war eben Herr Semmelroth, der den bösen Kasten abgerissen hat. Und es gibt so viele Fans des Brutalismus heute unter den jungen Architekten, den Studenten, dass also, das sind Menschen, die sind 25 vielleicht, dass also in 10, 20 Jahren, wenn die bauen, wer weiß, was passiert und welche Dinge wieder auferstehen. Es könnten gar brutalistische Bauten sein, die auferstehen, obwohl man sie längst verschwunden geglaubt hat.
Immer alles in Bewegung. Peter Katschul-Aschmal heute hier im hr1 Talk. Bauen, Wohnen, Leben. Das war heute unser großes Thema, denn Peter Katschul-Aschmal war zu Gast hier im hr1 Talk, der Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Bauen, Wohnen, Leben, das ist etwas, haben wir eben auch schon angesprochen, dass sich stetig wandelt. Wie werden wir wohnen? Wie werden unsere Häuser aussehen? Werden wir solche Wohntürme haben? Werden wir voll elektronische Wohnungen haben, die vielleicht sogar selbst die Fenster putzen? Wie wird das sein?
Ja, wahrscheinlich werden wir digital elektronisch unterstützt wohnen. Viele Services werden erledigt. Aber Sie kennen das ja schon mit Ihren Schwierigkeiten mit den kleinen digitalen Helfern, die ihre Macken haben. Wie ist das denn, wenn alles seine Macke hat drumherum? Sie sind hier im Funkhaus, Sie haben wahrscheinlich auch ordentlich viel elektronische Problemchen. Aber was ist, wenn das ganze Leben von elektronischen Problemchen untermauert ist und das nicht so klappt, dass Sie nicht reinkommen, weil das Ding Sie nicht erkennt? Sie haben gar keinen Schlüssel mehr, aber der will Ihr Gesicht nicht erkennen.
Und heute, der Kühlschrank öffnet sich nicht. Weil er meine Iris nicht erkennt.
Genau. Was ein Ärger. Das heißt, also es wird wahrscheinlich Leute geben, die dann dezidiert anti-digital leben werden und all das verbannen und dann selber Holz hacken und so weiter und ihr Gemüse anbauen, all das. Das wird es verstärkt geben als Gegenbewegung. Aber der normale Mensch, das normale Leben wird digital elektronisch mit all seinen Macken und wir werden es auch schätzen, ob der großen Annehmlichkeiten. Aber es werden sich natürlich neue Probleme einschleichen.
Und wird es beide großen Wohnregionen geben, das Land und die Stadt, oder wird es vor allem die Stadt sein?
Also in vielen Teilen der Welt wird es nur noch Stadt sein. Wir wissen heute noch nicht genau, wie wir 10 Milliarden Menschen versorgen. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich mehr Fläche für die Nahrung brauchen, dass die aber vielleicht nicht zur Verfügung steht, die Mehrfläche. Also wird vielleicht sogar das Anbauen von Lebensmitteln in geschossweise gestapelten Fabriken möglich sein. Aber wir werden natürlich bei uns aufgrund der Entwicklung, der demografischen, sieht es so aus, dass wir in 50 Jahren in Europa nicht mehr Menschen sind als heute. Da gibt es auch keinen Grund, warum wir groß anders leben sollten, in anderer Dichte und Ähnlichem. Es wird offensichtlich so sein, dass in Afrika in 20 Jahren die größten Städte der Welt sein werden und dass die afrikanischen Länder diejenigen sein werden, Subsahara, die am meisten wachsen. Es kann nicht sein, dass dort also Milliarden Menschen heranwachsen und wirtschaftlich nicht so gut dastehen und wir nur wenig entfernt davon die Festung Europa digital ausbauen werden, um uns dieser Mengen zu erwehren. Heute glauben wir noch, dass man in Afrika den Menschen nur wirtschaftlich helfen müsse, eine Mittelschicht heranzubilden, um sie dann glücklich zu Hause zu halten und davon abzuhalten, auszuwandern. Das Gegenteil ist der Fall. Es wandern nämlich diejenigen aus, die Geld und Wissen haben und nicht die armen Schweine, die nichts haben. Das heißt also, die Mittelschicht in Afrika, wenn sie etwas gebildeter ist, wenn sie etwas Geld hat, die wird viel lieber noch zum Beispiel nach Paris kommen, als sie es heute schon tut, weil sie wissen, was Paris ist. Sie haben vielleicht hier studiert. Also die Idee, dass man die Herkunftsländer wirtschaftlich stärkt, um dann einen Migrationsdruck zu nehmen, ist falsch. Es ist genau andersrum. Wir werden also mit diesem wahnsinnigen Druck leben in Zukunft. Und es wird unser Leben verändern, weil wir werden es wahrscheinlich so geschickt anstellen, dass wir das Morden und Sterben nicht sehen, indem wir es in die Wüste Afrikas verlegen, die Länder dort damit ausstatten mit den nötigen Gerätschaften, dass sie sich sichern und wir das Sterben im Mittelmeer nicht mehr erleben müssen. Aber es wird passieren. Es werden Milliarden Menschen in Afrika einen Druck verspüren, ihr Leben zu verbessern und würden gerne nach Europa kommen. Und das wird ein riesiger Konflikt werden. Wir sehen es heute, dass zum Beispiel ein Land wie China es geschafft hat, seine Bevölkerung zu ernähren, was erstaunlich ist, bei 1,5 Milliarden. Aber sie haben einen gewissen Ausbreitungsdruck und die chinesischen Menschen wandern mit Jobs nach Afrika aus heute. Das ist interessant. Und so etwas werden wir viel mehr erleben, dass Menschen mit Bildung auswandern und nicht Menschen ohne Bildung. Und was das bedeutet für unser Leben, ist schwer vorauszusehen, aber der Druck wird größer.
Herr Schmal, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Mein damaliger Lehrer, Günter Behnisch an der Uni Darmstadt, hatte den Leitspruch ausgegeben, man sieht einem Gebäude immer an, welche Kräfte bei seiner Entstehung mitgewirkt haben. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und dann fiel mir auf, der ist wirklich auf alles anwendbar. Man sieht einem Ergebnis also an, welche Kräfte bei der Entstehung mitgewirkt haben. Und alle Kräfte, die gemeint sind, sind auch angesprochen. Und das stimmt, es ist alles enthalten in einem Werk.
Peter Kaczula-Schmal, ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.